Wir haben gestern Abend, als wir das erste Mal bei diesem Thema Saat und Ernte zusammengesessen haben, anhand der ersten Erwähnung dieses Zusammenhangs in 1. Mose 8, Gott sagt das nämlich als Teil des zweiten Bundes, den er mit den Menschen schließt, nach dem Adamitischen hat er ja den Noah-Bund geschlossen, das nicht aufhören werden, bis ans Ende der Tage, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Eine dieser zyklischen Dinge, die als grundlegende Lebensgesetze beschrieben sind. Und wir haben gestern Abend festgestellt, dass es unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten für die Physik und für die Biologie gibt. In der unbelebten Schöpfung gilt unter anderem das Gesetz der Entropie, das heißt der immer weiter sich auflösenden Ordnung. Also in der gesamten unbelebten Welt ist ein geordnetes System der Zerstörung unterworfen. In der gesamten belebten Welt ist das System der immer höherwertigen Ordnung. Nicht im Sinne der Höherentwicklung der Arten, das ist das, was Darwin mit Sicherheit falsch verstanden hat, sondern das Prinzip von Saat und Ernte. Es wird wenig gesät, es wird mehr geerntet. Das, was merkwürdig ist. Ein kleiner Same wird in das Erdreich geworfen, er stirbt auch noch, so wie das Neue Testament heißt, das heißt, er löst sich teilweise in seine Bestandteile auf, und dann hat die Kraft, aus dem ungeordneten Ackerboden Lebensordnung zu schaffen. Und nach demselben Prinzip funktioniert unser geistliches Leben, denn es ist Leben, das eine höhere Ordnung Wert gewinnt. Jetzt muss ich mal fragen, möchten die Kinder noch zur Kinderstunde oder wollen sie das heute so hören? Dürfen die zwei Kinder rausgehen, aber bitte nicht die Jugendlichen mit dabei. Also folgende Ordnung gegeben, dass in allem Lebendigen in zyklischen Verläufen aus geringerem Besseres wird. Aus wenig mehr. Aus Saat Ernte. Und wir haben das als Zusage Gottes, dass nämlich bis zum Ende der Tage dieser Zyklus nicht abbrechen soll. Dass also immer, wenn was gesät wird, auch eine Ernte zu erwarten ist. Die ist sehr unterschiedlich. Kennen wir ja. Auch nicht überall, wo man hinsät, erntet man. Wenn man seinen Samen, ich sag mal, in ein Lagerfeuer streut, dann kann man nicht erwarten, dass dort was draus wächst. Und Jesus selber sagt über den vielfältigen Acker, dass nur das, was es in den guten Boden fällt, 30 oder 60 oder 100-fältig Frucht bringt. Das heißt also, das Sehen braucht sowohl seine geeignete Zeit als auch seinen geeigneten Ort. Dann aber ist die Ernte verordnet und trotzdem gibt es Ausnahmen von dieser Regel. Eine der wenigen, oder vielleicht schon die zweite Stelle, die von Saat und Ernte spricht, ist 1. Mose 45. Und ich bitte das, was ich dazu sage, also so, wenn ich das Natürliche zugrunde lege, dass wir das immer im Blick haben, dass das Geistliche nach derselben Ordnung funktioniert. Eben, weil es ein Gesetz des Lebens ist, sagen wir mal. Wenn das Geistliche was Unbelebtes wäre, dann würde das, dann würden die physikalischen Gesetze, also die Gesetze der Reibung oder der Energieumwandlung zutage treten. Aber Lebensgesetze sind zyklische Verbesserungen. Dort heißt es, Kapitel 45, Vers 6, ich reiße es tatsächlich mal aus dem Zusammenhang, das ist die von Josef angekündigte Hungersnot, die dem Pharao im Traum offenbart worden war, aber die, wo er die Träume nicht verstehen konnte. Wo dann, weil Josef das deutet, er zum Verwalter über alles Einkommen, über alles Einkommen Ägyptens gesetzt wird und dann eine Vorratshaltung betrieben wird, um die ganze Welt am Leben zu halten. Und dort heißt es, im Vers 6, nachdem seine Brüder auch bei ihm angekommen waren und für ihren Hunger was haben wollten, da sagte Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass er mich hierher verkauft hat, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Mitten in dieser erhebenden Stunde des Wiedersehens spricht Josef eine Tatsache aus, die man kaum glauben will. Es gibt Zeiten, obwohl Gott gesagt hat, bis zum Ende der Tage soll das nicht aufhören, da ist selbst das außer Kraft gesetzt. Was sind das für Zeiten? In welchen Zeiten werden Gottes Lebensgesetze außer Kraft gesetzt?
Ja, wenn sich das Volk gegen ihn aufgelehnt hat und genug ist, oder? Also als Folge von Ungehorsam normalerweise, dann kommt ja nicht der Segen, sondern eher der Fluch über ein Land.
In Zeiten des Gerichts. Man könnte sagen, keine Regel ohne Ausnahme. Und es ist tatsächlich so, es gibt Zeiten, da ist das Gesetz der Saat und Ernte außer Kraft gesetzt. Und das ist vor allem wichtig, wenn wir im missionarischen Dienst erwarten, dass mit der Investition in das Reich Gottes immer auch der Erfolg kommt. Denn das ist ja das Prinzip Saat und Ernte. Na gut, man sagt, nicht jedes Jahr ist gleich. Mal haben die Bauern auf ihren Weizenfeldern nur 38 Doppelzentner und mal haben sie 44. Das sind so die natürlichen Schwankungen. Aber eben von den 2 ausgestreuten oder keine Ahnung, wie viel man heutzutage braucht zum Sehen, kriegt man so und so viel wieder. Da sind wir gewohnt, dass wir. Und dasselbe kann man nämlich übertragen, auch auf was Geistliches. Wenn wir in unserem jeweiligen Dienst, in den Gott uns gestellt hat, entweder Anzuchtgefährdeten oder in der Straßenevangelisation oder in der Außenmission eine bestimmte Investition tätigen, dürfen wir erwarten, dass das entsprechend sich vermehrt. Genau wirklich, es ist das Gesetz des Sehens und des Erntens. Aber es gibt Ausnahmen von der Regel, dass es bestimmte Zeiten gibt, da geht das nicht. Und in Ägypten war das eine scheinbar sehr lange Zeit, 7 Jahre. Hier waren erst 2 vergangen, da waren die umliegenden Länder schon praktisch ausgehungert und mussten dahin ziehen, um sich überhaupt mit zu verpflegen. Der Reichtum Ägyptens resultiert eigentlich aus dieser Zeit. 7 Jahre lang haben sie die ganze Welt damals versorgen können und Der Reichtum dieser umliegenden Völker wurde dahin getragen, nur um zu überleben. Notzeiten haben immer auch Gewinner. Das ist heute genauso, auch bei diesen Finanzkatastrophen, die die Welt gebeutelt haben, gibt es eben immer Gewinner auch dabei. Aber das Besondere ist, dass es solche Zeiten gibt, da kommt das Übliche nicht zum Tragen. Und da brauchen wir, wie schon so oft, das, was uns in einem der Geschichtsbücher gesagt ist, denke ich im zweiten Buch der Chronik, da ist von Männern die Rede, die Einsicht in die Zeit hatten. Das war einer der großen Reformen, ich glaube bei Hesia. Da kamen Leute aus anderen Stämmen Israels, denen Gott Einsicht in die Zeit gegeben hat. Wir haben heute früh in unserer Bibellese diese kurze Begebenheit gelesen von Elisa, als der König von Syrien wie üblich zu seiner Zeit geplant hatte, Israel zu plündern und zu überfallen. Immer dann, wenn die das beraten hatten in ihrem Kriegsrat, hat dann der Prophet zum König von Israel gesandt und hat gesagt, achte mal drauf, verstärke diese oder jene Stadt, da werden die Syrer als nächstes angreifen. Und das heißt, das geschah nicht nur ein- oder zweimal. Dass der König von Syrien sehr bekümmert war und sagt, was sagt mir doch, wer der Verräter unter uns ist. Es muss ja jemand es mit Israel halten, dass die jedes Mal wissen, wo wir gerade hinkommen. Und einer von seinen Mitarbeitern sagt, naja, braucht kein Spion. Da gibt es einen Prophet in Israel. Und was du im Schlafzimmer sagst, das weißt er schon. Ein Mann, der Einsicht in die Zeiten hat, ist eine beängstigende Vorstellung, oder? Wenn es Leute gibt, die wissen, was in unserem Schlafzimmer erzählt wird. Vielleicht ist es auch beruhigend, ja. Für den König war das beängstigend. Es gab jemand, vor dem konnte er das Geheimste nicht verbergen. Und zwar ohne, dass spioniert wurde, ohne, dass Geheimdienst auf ihn angesetzt war. Gott weiß alle Dinge und Gott teilt es seinen Knechten, den Propheten mit, wenn Einsicht in die Zeit da ist. Wir lesen das nicht häufig. Es gab viele Propheten, aber es gibt nicht so viele, die diesen Blick hatten für die Dinge, die sich bewegen. Josef war ein Prophet. Sieht man selten als solchen. Aber indem er Träume deutet, erweist er sich als Prophet Gottes. Es gibt Traumdeuterei. Das hat heutzutage eher einen okkulten Hintergrund. Aber es gibt auch heute Menschen, denen Gott offenbart, was er tun will oder welche Dinge sich wie bewegen. Und es ist der Gemeinde aufgetragen, dass sie sich nach dieser Gabe, nach dem Weissagen, nach dem prophetischen Reden ausstreckt. Paulus sagt, ich wollte, dass alle prophetisch reden. Das ist also nicht was für ein paar ganz wenige ausgewählte oder seltene Exemplare unter den Gläubigen, sondern das ist für jeden, der den Geist Gottes empfangen hat, eigentlich normal. Und das sollte dann für uns zu der Konsequenz werden, dass wir auch einen Blick dafür kriegen, wann Zeiten des Sehens und wann Zeiten des Erntens sind und wann beides nicht geht. Denn in diesen 7 von Gott verordneten Jahren konnte man Samen auf die Erde streuen, so viel man wollte, es ist nicht gewachsen. Weil das Klima sich so verändert hatte, wie man es im Moment gerade auch wieder befürchtet, dass nämlich alles so warm wird und trocken und dass man nicht mehr genug Regen hat. Erderwärmung auf ägyptisch war das damals. Nun denken wir, 7 Jahre ist ja schon eine lange Zeit. Aber ein paar hundert Jahre später, fast genau 1000 Jahre später, gab es eine Zeit, da hatte das Land Israel, das wie der Garten Eden war, ebenfalls unter dem Gericht Gottes eine wie lange Ruhezeit von Saat und Ernte? 70 Jahre. Die Zeit der Wegführung, und es wird dort gesagt, solange sie die Sabbate Gottes nicht gehalten hatten, wird Gott dem Land Ruhe verschaffen. Es gehört also in diesen Zyklus, den wir gesagt kriegen, in den Zyklus von Saat und Ernte, eine Ruhezeit, die ist zusätzlich von Gott verordnet. Und wenn wir die brechen, dann bläst er rein und gibt dem Land die Ruhezeit. Ich denke, das ist ein Wort ganz speziell auch für uns hier, die wir sehr stark im Dienst sind, die wir sehr angespannt arbeiten. Es gibt Zeiten, jeder Bauer kennt das, da muss die Saat in den Boden, da kann man also nicht sagen, naja, jetzt ist Feierabend, morgen jetzt weiter, naja, weil ich morgen nicht schaffe, das mache ich nächste Woche. Da gibt es nur eine kurze Zeit, wo es sowohl die Ernte eingebracht werden muss, als auch eine kurze Zeit, wie man dann wieder sät. Kann der Bauer nicht sagen, naja, passt mir gerade nicht. Ich habe eine Urlaubsreise geschenkt gekriegt und meine Frau will gerade mal wieder was anderes sehen als nur dreckige Klamotten. Setz noch mal aus, wir machen den nächsten Monat weiter. Es gibt gerade in Saat- und Erntezeiten die Verpflichtung, alle Kräfte anzuspannen und das zu tun, was zu tun ist an dem jeweiligen Tag. Das gibt dann wieder andere Zeiten, Ruhezeiten, wo man das ruhiger machen kann, wenn man in der Landwirtschaft arbeitet. Aber, und das ist eine interessante Sache, und deswegen sage ich, ist das mit Sicherheit auch ein Wort für uns, die wir diese angespannte Dienstarbeit gewohnt sind. Zweite Mose 34, Vers 21. Sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebten Tag sollst du ruhen, auch in der Zeit des Pflügens und in der Ernte sollst du ruhen. Die rollende Woche haben erst die Kommunisten erfunden. Aber es gab damals schon die Bestrebung zu sagen, es ist ja noch so viel zu tun, komm, wir machen das heute noch fertig. Und dann ist die nächste Woche wieder so viel zu tun und dann macht man das noch fertig und die nächste Woche wieder und die nächste Woche wieder und die nächste Woche wieder. Und dann ist man aus diesem Segensrhythmus des Arbeitens und des Ruhens herausgenommen. Und dann naht das Gericht Gottes. Weil, das kann ein Mensch durchaus machen, er kann durchwürgen und durchwühlen, so lange bis sein Leben vorbei ist. Aber Gott achtet auch auf das Land und Gott achtet auch auf das Vieh. Denn zu der Zeit wurde gesät und geerntet oder gepflügt und geerntet natürlich nicht mit dem Traktor, sondern mit Tieren. Und wenn schon der Mensch sich keine Ruhe gönnt, dann gönnt Gott es seiner Schöpfung. Und braucht der Lastesel und der Zugochse das Arbeitspferd seinen Ruhetag. Wir auch? Wir auch. Man ist versucht, in solchen Stresszeiten das immer durchzuziehen. Und es gibt Dinge, die sind am Sabbat zu tun. Was gehört dazu?
Tiere, Personen.
Zum Beispiel.
Kranke.
Bitte?
Kranke, Personen.
Ja, natürlich. Eine ganze Menge pflichtige Sachen, die durch den Ruhetag nicht aufgehoben werden. Ruhe ist nicht so zu verstehen, dass dann das Krankenhaus geschlossen wird, dass es an dem Tag nichts zu essen gibt, dass man die Tiere den Rest dann ja Einstreu fressen lässt. Das ist eine ganze Menge, die trotzdem pflichtig bleibt am Ruhetag. Aber nicht dieser Lebenszyklus, dass wir etwas neu investieren in der Hoffnung, dass noch mehr Gewinn kommt oder dass man sich den Gewinn nimmt, weil man sagt, es könnte ja morgen schon weg sein. Und ich glaube, dort brauchen wir einfach Lernen, Ausgewogenheit, Korrektur gegenseitig auch, um dieses Maß zu finden zwischen pflichtiger Tätigkeit und pflichtiger Ruhe. Denn Gott verpflichtet uns zur Ruhe, auch in solchen Lebenszyklen. Auch bei Saat und Ernte. Ist heute recht unmodern. Sagt man unter dem Eindruck des Geschäfts, kann man sich eigentlich nicht leisten. Aber ist verbunden mit dem Segen Gottes. Solche Tage wie heute. In die Gegenwart Gottes gehen. Aufgefrischt werden. Segen zu kriegen. Das ist das, was er will. Und das soll auch wiederum zum Segen für andere werden. Und für anderes, auch für das Werk unserer Hände. Wenn wir Gott loben mit unserem Mund, dann können wir nicht schimpfen, unseren Bruder oder unseren Mitarbeiter oder unsere Familienangehörigen. Das gehört echt miteinander zusammen. Die eigene Entspannung, um auch wieder das Miteinander zu entkrampfen. Denn es ist einfach so. Auf der ganzen Welt ist das so, je angespannter man im Dienst ist, umso angespannter wird auch eine Beziehung. Logisch. Also man muss sich nicht zanken und trotzdem kommen Spannungen untereinander. Also man braucht keinen Anlass zum Streit, würde ich damit sagen. Und trotzdem kommen Spannungen alleine durch die Last des Dienstes. Und das ist unerheblich, ob das Wäschebügeln, Handwerk oder Evangeliumsdienst ist. Die Last des Dienstes bringt Spannung. Und deswegen brauchen wir Zeiten der Entspannung dazwischen. Verordnet Gott die, um wieder zur Ruhe zu kommen, auch im Umgang miteinander. Und deshalb soll dieser Tag, der Tag des Herrn, das ist das, was heute die neutestamentliche Bezeichnung ist für das alttestamentliche Sabbat, den alttestamentlichen Sabbat, ist der Tag des Herrn auch in besonderer Weise dafür gedacht, dass wir Gutes reden und tun. Da kann man seinem Partner schon mal sagen, mir geht's gut, aber es könnte mir noch besser gehen, wenn ich öfter mal einen Kuss von dir kriege. Wirklich. Oder man kommt selber drauf und macht das selbstständig. Dieses Zeit füreinander, diese Zeit miteinander, diese Zeit vor Gott, muss immer wieder gelernt werden und aus dem Lernen muss dann das Umsetzen folgen. Ich weiß nicht, wie ihr das Singen erlebt. Es stört mich ernsthaft, wenn die Kinder zum Beispiel sich unterhalten oder wenn sich gerade noch Erwachsene unterhalten, während der Anbetung des Lobpreises. Weil das eine Zeit ist, in der wir eigentlich jeder vor Gott alleine sind und trotzdem in Gemeinschaft dabei. Und wir singen Anbetungslieder, wo wir Gott unsere Anerkennung aussprechen, wo wir Jesus unsere Bewunderung sagen. Und mindestens das brauchen wir, um im Alltag so eine Art Sprache füreinander zu finden. Das ist ja nicht die normale Umgangssprache. Wir sagen ja üblicherweise nicht, ich lobe dich, dass du mir heute das Frühstück gemacht hast.
Und trotzdem würde es gut tun, es wenigstens ab und zu mal zu sagen.
Wenigstens einmal die Woche. Für den Anfang. Um wenigstens überhaupt da reinzukommen. Oder, ich finde dich so wunderbar. Das ist was zu sagen, dich wunderbar, nicht nur was du gemacht hast. Das ist Anbetung. Wenn wir Gott preisen, dann preisen wir ja seine Person, nicht nur das, was er tut. Das kommt noch dazu. Ich bin zum Beispiel wirklich begeistert von den Wundern, die durch die Propheten geschehen sind. Echt, ich lese die Geschichten von klein an. Ich habe sie als ganz kleiner Junge von den Eltern erzählt gekriegt und sobald ich lesen konnte, habe ich sie gelesen und ich lese sie bis heute mit Begeisterung. Da geht es tatsächlich dann um das, was Gott tut. Nochmal diese Geschichte mit der Axt. Ich habe das gestern Abend schon erzählt. Kennt ihr die Geschichte mit der Axt? Wie geht die?
Die Propheten-Schüler.
Genau.
Die dann arbeiten. Und das passiert leider.
Einem fällt die geliehene Axt vom Stiel oder aus der Hand und versinkt im Jordan. Große Panik. Ach ja, und ich hatte sie geborgt. Und Elisa sagt, wo ist es reingefallen? Und schneidet ein Stück Holz, wirft das aus Wasser und die Axt schwimmt auf. Wie geht das?
Das gelaufen mit See und links ging es in der Rechnung.
Wie?
Wegen dieser komischen Rechnung, was du da gesagt hast.
Genau, wegen dieser komischen Rechnung. Wegen Einstein. Also, für mich eine absolut logische Sache. Das ist das, was Einstein entdeckt hat, mit seiner Relativitätstheorie. Energie ist Masse mal Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Es hat mittels Energieumwandlung oder Energieaustausch eine Masseumwandlung stattgefunden. Deswegen braucht es das Stück Holz, was leichter ist als Wasser. Deswegen wedelt er nicht mit irgendeinem Zauberstab und sagt, herauf mit dem Ding oder so, sondern es geschieht in der Kraft Gottes, dass er was Leichtes nimmt, schmeißt das aufs Wasser und in der Kraft Gottes gibt es einen Energieaustausch, die Axt schwimmt hoch und ich wette, das Stück Holz ist dafür verschwunden, versunken. Denn das musste so funktionieren. Gesetzmäßigkeit Gottes. Die Wunder Gottes sind immer im Rahmen der Naturgesetze. Wir kennen sie höchstens nicht. Und deswegen liebe ich die Wunder Gottes und liebe ich Gott, dass er uns mittels der Wunder mal einen Blick hinter diese Kulissen und hinter diese sonst verborgene Funktionalität gönnt. Und ist es für mich ein Grund zur Freude und zur Aufbauung und zur Begeisterung in die neue Woche hinein. Oder in den neuen Tag, je nachdem, wenn ich sowas lese. Und wir brauchen diese Zeit. Sonst verordnet Gott uns notwendigerweise einen Stopp. Dass das übliche Geschäftige auf und ab unterbrochen wird. Und eine letzte Sache für heute. Zweite Mose 23, 16 und 34, 22. Also ich sage, das erste lese ich nur vor. Das zweite ist genau der nächste Vers, nach dem, was wir eben gelesen hatten, mit dem auch in der Saat- und Erntezeit den Sabbat zu halten. Zweite Mose 23, 16. Du sollst das Fest der Ernte feiern, die Erstlinge vom Ertrag deiner Arbeit, dessen, was du auf dem Feld sehen wirst, und das Fest des Einsammels am Ende des Jahres, wenn du deinen Arbeitsertrag vom Feld einsammelst. Oder, wie es dort im nächsten Buch, also Kapitel 34, Vers 22 heißt, sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebten Tag sollst du ruhen. Auch an der Zeit des Pflügens und des Erntens sollst du ruhen. Auch das Wochenfest, das Fest der Erstlinge der Weizenernte sollst du feiern. Ferner das Fest des Einsammelns und der Jahreswende. Drei Feste. Relativ eng beieinander. Das Fest der Erstlinge der Weizenernte. Das Fest des Einsammels und das Fest der Jahreswende. Wann ist die Jahreswende? Wer weiß das bei den Juden? In vielen Völkern übrigens. Nicht Silvester wie bei uns. Es ist das Fest der Tag- und Nachtgleiche. Bitte? Das war jetzt gerade. Also, was bei uns etwa Herbstanfang ist. Es gibt ja die Frühlingstage-Nachtgleiche und die Herbsttage-Nachtgleiche. Ja, das Jahr teilt sich ja astronomisch in diese vier Fixpunkte. Kürzeste Tag, längste Nacht, Weihnachten. Ja. Längster Tag, kürzeste Nacht, Johannesfeier. Und Frühlings- und Herbsttage, Nachtgleiche. Wo man jeweils 12 Stunden Tag und 12 Stunden Nacht hat. Das ist für die Juden der Beginn des Neuen. Das hängt viel mit dem Licht zusammen, so wie auch der Tag beginnt mit dem Ende des Lichts. Wenn also der neue Tag wird gleich wieder beginnen, nach jüdischer Zählung, sind wir gleich wieder im Montag. Wenn es nämlich dämmerig geworden ist, dann endet der Sonntag. Und dann beginnt mit Abend und Morgen der nächste Tag. Ich habe das ja oft gesagt, früh aufstehen nützt nichts. Die allerfrüheste Andacht am Tag macht man, wenn man die abends macht. Das hat mich immer beruhigt. Ich bin ja ein Spätaufsteher von meiner Natur her. Ich hatte da manchmal ein schlechtes Gewissen, weil ich gedacht habe, diejenigen, die um 4 oder 5 aufstehen und dort ihre Andacht machen, die sind früher dran. Bis ich das entdeckt habe, dann habe ich meine Bibel abends hingelegt und zu der Zeit, wo ich sowieso am besten lesen kann, meine Andacht gemacht. So geht man in den neuen Tag mit dem Wort Gottes. Empfehle ich einfach mal so. Dann ist die Nacht auch nicht so bedrückend. Denn ich sehe sie als Beginn des Neuen. Und ich gehe mit Gott in diesen sehr frühen Tag. In den Morgen hinein. Erst ist es dunkel, dann wird es hell. So sieht Gott das. Nicht erst hell und danach wird es noch finster. Das ist so, ich sag mal, eher eine heidnische Vorstellung. Ja, erst ist es schön hell und am Ende erlischt dann alles. So erleben viele ihr Leben. Strahlender Glanz beim Geborenwerden und dann wird es irgendwann noch ganz finster. Dann schleppt man sich hin, bis man dann verlischt. Aber Gott hat es anders. Es beginnt mit der Nacht. Und es wird hell. Und deswegen heißt es, dass der Weg der Gerechten ist wie der glänzende Morgenstern, der stets heller leuchtet bis zur vollen Tageshöhe. Der Stern ist ja schön in der Nacht gegeben. Der glänzt immer stärker bis zur vollen Tageshöhe, dann, wenn es von der Sonne übernommen wird. Wird er noch heller. Ja, also wir beginnen oft am Anfang unseres geistlichen Lebens in eine Zeit, wo wir uns nur wie an Sternen orientieren. Erst wenn wir durch diese Stunden hindurchgekommen sind, durch diese Ängste, durch diese Bedrängnisse der frühen Nachtwachen, dann bricht das geistliche Leben auf in den vollen Tag hinein. Wir dürfen also erwarten, dass wir auf dem Weg hinter Jesus her wirklich in bessere Zeiten kommen, nicht in schlechtere, nicht, dass es zum Ende, wenn wir alt werden, irgendwann finster wird um uns herum. Dann schleppt man sich mal gerade so noch das Reich Gottes hinüber. Das geht bis dahin, dass sich über hunderte Generationen hin es immer wieder Christen gegeben hat, die haben gehofft, lieber früher zu sterben. Möglichst bald von diesem irdischen Jammertal erlöst zu sein. Weil diese heidnische Vorstellung war, es wird ja sowieso nur noch schlimmer. Also, zur Saat und Ernte gehört nach Gottes Verordnung auch das Feiern. Und zwar gleich dreimal. Das ist das Fest der Erstlinge der Weizenernte. Dazu ist übrigens was gesagt, noch an einer anderen Stelle. In 3. Mose 23, Vers 10, redet zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe und ihr seine Ernte erntet, dann sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen. Das erste Fest, was Gott verordnet hat, ist das Fest der Erstlinge. Wisst ihr, was das heißt? Es ist ein Dankfest. Wer hat ein bisschen Ahnung vom Garten? Nicht so viele, ja? Hände mal bitte hoch. Bisschen. Ahnung, wenn es eins. Ich messe mindestens noch einen zweiten. Es wäre noch wenigstens einen dritten, der Ahnung hat. Was sind die besten Früchte? Immer die ersten. Recht dicke, fette. Ich weiß es mit den Radieschen. Das habe ich als kleiner Junge schon. Das war unser erstes Beet, was wir ausführen konnten. Fette Radieschen. Ich habe dann immer gedacht, man kann die stehen lassen. Ich habe es andersrum gedacht. Ich habe gedacht, sobald die so sind, ziehe ich sie. Und ich lasse dann die danach so richtig fett werden. Dann hat mich mein Vater gewarnt und hat gesagt, Frank, das darfst du nicht machen. Du musst die ersten richtig stehen lassen, das sind die besten. Wenn du die vorher ziehst, die anderen werden nicht mehr so groß. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich mich überwinden konnte, das mal zu probieren. Und siehe da, es stimmt. Die Erstlingsfrüchte sind absolut was Besonderes. Das ist das Edelste von jeder Art. Radieschen, Kirschen, Erdbeeren, alles was man hat. Die Erstlingsfrüchte sind die besten. Und von denen soll Dankfest gefeiert werden. Ich habe ja viele Jahre die Erntedankfeste in Kirchgemeinden mit vorbereitet. Und ich habe erlebt, wie sich das im Laufe, ich sag mal, der letzten 20 Jahre etwa gewandelt hat. Also bis dahin, bis kurz nach der Wende, hat man das Erntedankfest, das ist eigentlich das zweite, was hier genannt wird, gehalten wie dieses Fest der Erstlingsfrüchte. Man hat die besten Früchte, die größten Möhren und nicht bloß den größten Kürbis, den man dann sowieso nicht isst, weil er so riesig ist, sondern die besten Früchte des Gartens gespendet. Und ich kannte auch noch, als wir 85 nach Cancun gezogen sind, zwei gläubige Männer, die damals noch lebten und zur Gemeinde gehörten, die haben buchstäblich die Erstlingsfrüchte noch richtig buchstäblich ins Pfarrhaus gebracht. Die brachten im Juni ihre erste Ernte. Ich habe das sehr mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Das waren alte, umgesiedelte Brüder, die aus der Frömmigkeit ihrer gläubigen Herkunftsfamilien das so gehandhabt haben wie ganz früher, wo die Pfarrer und noch ganz früher die Priester eben als Dank an Gott ernährt wurden von dem Volk Gottes. Dann hat sich das auf die Erntedankgaben hin orientiert und später habe ich erlebt, das was man eigentlich im Propheten Maleachi hat, sollte ich das aus eurer Hand wohlgefällig annehmen, was fehlerhaft ist, dass man wirklich lieblos irgendwas hingeschmissen hatte und man konnte die Hälfte aussortieren, weil es eine Schande war, sowas hinzulegen. Das, was man übrig hatte, wurde dann gegeben. Das ist nicht das, was Gott gebührt. Und ich sage das nicht als Rüge für irgendjemanden, sondern ich sage das wirklich als Ermahnung für uns. Gott hat das so verordnet, nach dem Prinzip von Saat und Ernte. dass die Erstlinge, das ist immer das Beste, sowieso Gott gehört. Und dass wir das als Dankfest feiern. Egal was das ist. Ich beziehe das ausdrücklich wieder aufs geistliche Leben auch. Ich sage das auch hier, auch in diesem Dienst, den Gott mich hat vor über 20 Jahren hier in dieser Region anfangen lassen, habe ich diesen Segen der Erstlingsfrüchte erlebt. Wisst ihr, dass das die Mitarbeiter, die wir heute haben, alles, welche sind die wirklich die Ersten, die hier gläubig geworden sind? Ich habe das immer wieder mit Staunen und mit Freude beobachtet. Die erste Generation, die damals gläubig geworden ist, um 90 herum, die ist bis heute verantwortlich im Dienst. Es gab danach viele, die in alle Winde gegangen sind. Und es kommt jetzt wie so eine Art zweite Welle. Aber das sind die Erstlingsfrüchte des Dienstes, der hier angefangen hat. Ich sage euch das, wenn gerade den jungen Leuten, wenn Gott euch in eine wie auch immer geartete Aufgabe ruft, er wird euch nach einer bestimmten Zeit, nachdem ihr investiert habt in das Reich Gottes, in diesen Dienst verantwortlich tut, wird er euch Erstlingsfrüchte schenken. Das ist was Besonderes, das gehört Gott. Da hat man auch keine Verfügung drüber. Da kann man nicht sagen, naja, mach das mal so oder so. Es sind wirklich auch andere Leute gewesen, als ich es im Blick hatte. Wenn man das aussieht, ich bleibe mal wieder bei diesem Beispiel, dann denkt man, oh, das sind die fettesten Samenkörner, die das Beste bringen. Das ist es nicht. Ich kann das schwerlich beschreiben, wodurch. 5 Zentimeter vom anderen wächst eins gewaltiges und ein ganz popeliges Ding. Das kann auch noch verkrümmen, wenn ich so an Möhren denke. Was haben wir im Erzgebirge uns jedes Jahr mit Möhren versucht? Das ist ja so ein sehr fester, steiniger Boden. Ach, die sahen da oben so fett aus. Und dann waren sie auf den Stein gewachsen und haben sich da drum herum gekröbelt und man konnte es eigentlich nur noch an die Hasen verfüttern. Es gibt solche Wachstumshindernisse auch bei potenziell unter großen Segen stehenden. Aber wichtig ist, das Erste, das Beste gehört Gott. Zweitens, wenn die Ernte eingebracht ist, ist das Fest der Einbringung zu feiern. Saat und Ernte gehen nicht als Tretmühle ineinander über, sondern es gibt einen Abschluss und dann ist Freude verordnet. Gerade für jemanden, der viel arbeitet, ist ja Freude irgendwann richtig entbehrlich. Man ist so in dem Trott drin, dass man schon einfach weitermacht. Kaum ist das eine abgeschlossen, macht man schon das nächste. Und deswegen hat Gott Zeiten des Feierns verordnet. Das ist nicht in unser Belieben gestellt. Genießen. Es gehört zu dem Segen Gottes, dass wir die Früchte unserer Arbeit genießen. Da manche Christen haben dort ein schlechtes Gewissen. Denen ist irgendwie so eingeredet worden, ist erstens, sie dürfen sich nicht freuen, sondern sie müssen leiden. Und wenn sie was haben, dann muss es natürlich abgegeben werden, dann ist es nicht für sie. Das ist Knechtschaft, nicht Freiheit in Christus. Das ist wirklich wichtig, dass wir lernen zu genießen und dass wir diese Verordnung des Feierns festhalten. Und das Dritte, relativ zeitnah dabei, das Fest des Wechselns, also des Jahreswechsels. Das Alte wird abgeschlossen. Dann, wenn die Ernte eingebracht ist, dann ist das Alte auch bald abgeschlossen. Und von daher finde ich diesen natürlichen Zyklus, wie ihn damals die Juden gehabt haben und wie das heute noch in manchen Völkern ist, als ausgesprochen hilfreich, solche Lebenszyklen zu verstehen und auch zu verinnerlichen. Saat und Ernte, deswegen ist das zu verstehen, wenn es heißt, der Sämann streut seinen Samen mit Weinen. Das war eigentlich sein Essen. Das war Brotkorn, was er verstreut. Und wusste er, ob es gut wird? Und hat er damit geknausert, weil er sagt, nee, ich möchte jetzt die nächsten Monate noch gut leben, und da kann ich nicht so viel ausstreuen, dann hat er die Not nur auf den nächsten Zyklus verschoben. Ja, wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Wer im Segen sät, freigebig sät, wird auch segensreich ernten. Das ist nicht das, was man jetzt mal in manchen charismatischen Gruppierungen gesagt wird, gib mal dein ganzes Geld und Gott wird dich dann versorgen. Das ist eine lästerliche und ausbeuterische Methode, an möglichst große Kollekten zu kommen. Sondern es ist dort das Prinzip von Saat und Ernte. Paulus bezieht es ausdrücklich auch auf das Opfern. Dass ich investiere, und zwar mit Verstand und mit Freude. Und es braucht ein Lernen. Es braucht gerade für unsere jungen Leute, für unsere Kinder und Jugendlichen echtes Lernen, wie mit dem Besitz umzugehen ist und wie diese Ordnungen Gottes praktisch umzusetzen sind. Gibt man vom Zehnten den Taschengeld? Die Eltern haben ja bestimmt von, die geben es ja von ihrem Haushaltsbudget, und dann haben die bestimmt auch schon den Zehnten gegeben, dann muss man es nicht nochmal, oder? Muss man nicht nochmal, natürlich nicht. Aber so könnte man lernen, von Kind an, Gott zu geben, was Gott gehört. Und so erwirbt man sich Sicherheit, was das heißt, segensreich zu sehen, im Segen zu geben und Erfahrung zu machen, dass Gott daraus Segen wachsen lässt. Nicht nur für die anderen, für einen selber auch. Und diese Prinzipien sind alle mit hineingegeben in dieses Segen und Ernten.